Diese Folge wird euch präsentiert von der Marke Vala Arzneimittel. Genauer gesagt von den Euphrasia Augentropfen, dem Augentröster aus dem Hause Vala. Und diesen Titel haben sich die Euphrasia Augentropfen wirklich verdient. Sie helfen bei geröteten, gereizten, tränenden Augen. Eine Wohltat, wenn die Augen durch das Arbeiten am Bildschirm und durch die trockene Heizungsluft gerade gefordert sind. Außerdem sind Vala Euphrasia Augentropfen natürlich wirksam und eignen sich bereits für Säuglinge.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellartz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
Und mein Name ist Thomas Bellartz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Tom, wir haben ja letzte Woche schon seherisches vorausgesagt, dass die 1-Million-Grenze beim E-Rezept geknackt wird. Und tatsächlich, es ist passiert, es ist auch wahrgenommen worden. Und ansonsten ist darüber auch nichts weiter passiert, oder?
Nö, eigentlich nicht, oder? Also ich finde, das hat mal wieder nur in dieser Bubble stattgefunden. Und wahrscheinlich hat das Handelsblatt drüber auf diesen Doc Morris-Seiten oder so drüber geschrieben. Keine Ahnung, die immer haben seit 20 Jahren. Aber ansonsten hat das nicht stattgefunden. Und das ist auch eigentlich so, also erstens muss man mal sagen, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch an alle. Erstens an alle, die das nutzen, die es einsetzen und so. Das muss man ja auch sagen, das ist wichtig, dass das ausprobiert wird, dass es gemacht wird und Punkt.
Und das Gute, was man ja vielleicht auch sagen kann, es scheint ja nun auch da, wo es angewendet wird, zu funktionieren. Also wir haben noch nichts von riesigen Skandalen gehört, wir haben keine Daten, die verlustig gegangen sind, wir haben keine Probleme mit der Abrechnung, von denen wir gehört hätten. Also zumindest, das ist ja auch das, was alle, die da sehr befürwortend unterwegs sind, immer sagen, es läuft ja, es funktioniert ja. Und das ist ja auch eine gute Erkenntnis.
Genau, jetzt könnte man natürlich meinen, als kritischer Mensch, das gehört, finde ich, bei der Einführung von neuen, insbesondere umfassenden Techniken dazu, da sollte man immer noch überlegen, Ist das eben in dieser Bubble, findet dort nur ein positives Gutieren statt und wird das sozusagen das Negative da natürlich absichtlich an die Seite gedrängt oder nicht berichtet? Ja, das ist die Eigenart vom Bund kontrollierten Einrichtungen häufig, dass sie natürlich mit einem bestimmten Ziel ausgestattet sind. Und das Ziel ist die Einführung an dieser Stelle, die Einführung des E-Rezepts, die Digitalisierung des Gesundheitssystems.
Ja.
Und das heißt auch, wenn das Ziel ist, dass man sehr, sehr ungern natürlich über das spricht,
ja, was nicht so gut klappt.
Gebe ich dir völlig recht. Und diese Kleinigkeiten,
ist ja normal.
Die passieren auch. Man muss auch immer einschränkend natürlich sagen, wir sind ja noch nicht im Volllastbetrieb. Und es gibt immer noch Baustellen, die auch überhaupt nicht behoben sind. Was ist denn jetzt bei einem längeren Internetausfall, bei einem längeren Stromausfall, was auch immer? Das sind alles Sachen, die natürlich irgendwie geklärt sein müssen. Aber nochmal, dass jetzt die ganz riesigen Probleme im Normalbetrieb aufgetreten sind, ich denke, da hätte auch kein Interesse daran, die unter den Teppich zu kehren, weil man will das ja irgendwann einführen und es muss ja funktionieren, sonst kann man es ja nicht einführen.
Aber lieber Alex, was ist denn dann das Problem? Müsste man sich ja fragen, warum sind es nicht 2 Millionen oder 5 oder 10 Millionen? Mhm. Weil auch das wäre ja möglich gewesen in den letzten 1,5 Jahren.
Mhm.
Es hätten sich ja viel mehr Ärztinnen und Ärzte entscheiden können.
Das muss man vielleicht nochmal
ganz kurz
klarstellen, dass es zwar immer von diesen Testregionen die Rede ist und dann wieder davon, dass die ausgestiegen sind, die KVen. Das heißt aber ja nicht, dass nicht jede Arztpraxis in Deutschland E-Rezepte munter ausstellen dürfte, wenn sie es denn wollte. Und da hast du einen guten Punkt, das passiert nicht. Also der Need scheint weder auf Patientenseite noch in den Praxen da zu sein.
Dann lass uns doch mal gerade darüber reden. Also erstens, es gibt keine Testregion. Also es gibt vielleicht Testregionen, aber die Ärzte machen nicht mehr offiziell mit.
Ja.
Aber es gibt, ne, so das heißt, aber es findet trotzdem statt, also getestet wird trotzdem. Ich frage mich dann ehrlich gesagt, ist das jetzt ein inoffizieller Test damit? Es gibt keine offizielle Testregion. Punkt. Die noch funktioniert. Es läuft aber trotzdem irgendwie. Und jetzt könnte man ja meinen, okay, wer sind denn diejenigen, die dort diese Speerspitze abbilden? Mhm. Also die dafür sorgen, dass möglichst viele Rezepte trotzdem irgendwie über welche Kanäle auch immer motiviert dann dort anlanden.
Ja.
Ja, und wir wissen, es ist nur jede 25. Arztpraxis, die irgendwie auch nur ein E-Rezept ausgestellt hat. Alle anderen, mithin 96%, haben noch kein einziges E-Rezept ausgestellt. Also sie haben es genau nicht getestet. Mhm. Das muss man so deutlich sagen. Also das muss einem weder gefallen, noch muss man es doof finden. Aber das ist einfach nur die nüchterne Betrachtung. Und das größte Problem, was ich halt sehe bei dieser ganzen Geschichte, ist ehrlich gesagt, dass das alles in einer Bubble stattfindet im Moment. Ja, wenn ich immer jetzt auch bei der 1 Million, das nimmt doch die Öffentlichkeit nicht zur Kenntnis.
Nein, natürlich nicht, weil diese 4000 Arztpraxen, in denen schon eins eingelöst wurde, sich ja auch auf entsprechend wenige Patientinnen und Patienten verteilt. Insofern, die meisten haben das noch nie mitbekommen und die meisten Praxen machen es auch nicht und entsprechend ist es meiner Meinung nach eher ein Kommunikationsproblem, dass man einfach das nicht so nach draußen gekehrt hat und nicht die Vorteile, die das haben kann, auch so herausgestellt hat, dass eben mehr Praxen sich dafür begeistern, es zumindest mal auszuprobieren. Also wenn es jetzt seit Anfang des Jahres, glaube ich, waren es 4000 Praxen überhaupt, jetzt nicht regelmäßig, sondern die überhaupt mal eins gemacht haben. Also das ist schon echt wenig.
Das ist sehr wenig. Nein, das ist gar nicht wenig. 4000 sind ziemlich viel, aber natürlich, wenn man das betrachtet, mit der Gesamtmenge derer, die es machen können, dann wird es natürlich wenig. Und was mir aufgefallen ist, wir sind ja jetzt vor knapp drei Jahren ist die Pandemie bei uns losgegangen. Also losgegangen in dem Sinne, dass wir sie wahrgenommen haben. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guten, wenn man sich so zurückerinnert, was manchmal echt schwerfällt und man will es auch nicht wirklich.
Das ist Wahnsinn, aber es ist einfach verdrängt.
Ja, total. Aber mit Blick auf das E-Rezept, das auch schon damals ein Thema war vor 3 Jahren, also im Prinzip ja,
fast E-Rezept haben wir schon berichtet, bevor die Grippe erfunden wurde, oder?
Also, ja, da ist die Pandemie jetzt vorbeigegangen, quasi mehr oder minder. Also glauben wir zumindest.
Ja.
Und das Spannende ist, was ist da passiert am Anfang der Pandemie und über einen langen Zeitraum hinweg? Es gab einen gesamtgesellschaftlichen Schulterschluss an dieser Stelle. Das heißt, eben aus dieser Bubble heraus, eine Bubble wäre gewesen, wenn nur ein paar Politiker gesagt hätten, ja, da müssen wir jetzt aufpassen und ein paar Wissenschaftler im Elfenbeinturm hätte immer jede Woche irgendwo eine Konferenz zu dem Thema gegeben, aber die Öffentlichkeit wäre faktisch draußen geblieben. Nein, was ist hier passiert? Vor 3 Jahren, alle haben die Politik, Bund, Länder, Kommunen, Schulterschluss. Ja, die Wissenschaft hat sich aus dem Elfenbeinturm rausgewagt und hat in Podcasts, in Nachrichtensendungen, in Zeitungen, Medien, überall kommuniziert.
Also wir brauchen einen E-Rezept-Drosten, das meinst du? Einen, der das allen...
Naja, wir brauchen viel mehr als das. Sowas haben wir mit so diesem Verein, der, wie heißen die? E-Rezept-Enthusiasten, ja? So die, wo ich dann immer denke, ja, es ist schön, dass sie das machen, aber das ist ja weit, es ist genau Bubble.
Also der Begriff der Bubble ist eigentlich zwar, so ein Club. Aber es ist ja ein bisschen unfair auch, weil natürlich von der Pandemie waren wir ja nun auch mal alle betroffen. Dann ist es auch leichter, da dann mehr Menschen zu erreichen. Ich denke, es gibt ja solche Angebote, wir gehören ja nun auch dazu, die über das Thema informieren und haben jetzt trotzdem noch nicht die gleiche Reichweite wie Professor Christian Drosten, aber wir arbeiten dran.
Ich bin ausnahmsweise mal nicht deiner Meinung. Ich glaube, dass das ein absolut richtiger Vergleich ist, nämlich die Behauptung sowohl aus dem Ministerium, aber insbesondere aus denjenigen, die ein aktives Interesse an diesem E-Rezept haben, die behaupten ja, die Menschen müssten daran ein Interesse haben. Da würden jetzt 80 Millionen Menschen dann demnächst aufgeschaltet. Das konnte man im Zuge dieser 1 Million sehr, sehr reduzierten Berichterstattung wieder wahrnehmen. So nach dem Motto, das geht ja dann ab Sommer ganz, ganz schnell. Das haben wir jetzt ein paar Mal schon gehört.
Richtig,
die Ankündigung wie beim BER damals. Das geht demnächst geht das dann schnell und dann muss da jeder mit umgehen. Und das ist diese große Unverschämtheit, die diese Bubbles häufig haben. Ja, die sind sich in dieser Bubble alle einig und sagen, ja, und wirken wie so ein gegenseitiger Verstärker. Mhm. Aber es dringt nicht wirklich nach außen. Und das befasst mich die ganze Zeit bei diesem Thema. Wie holen wir die Leute eigentlich ab? Wie erklären wir denen, das ist alles sicher? Der Datentransport, deine Daten sind safe. Wir haben uns drum gekümmert. Das ist keine Geschichte, die hier ein paar Kleine im stillen Kämmerlein gemacht haben, sondern der Patient steht tatsächlich im Mittelpunkt am Ende. Und davon sind wir so weit
entfernt. Davon sind wir weit entfernt, das stimmt. Aber das ist ja halt das Kommunikationsproblem. Die Leute kriegen ja ihr Rezept mit ihrem Rezept. Insofern ist einfach gerade der Druck nicht so da. Und um in deinem Pandemiebild zu bleiben, kann man vielleicht sagen, wir sind gut durch die Pandemie gekommen, aber wir sind nicht gut durch die Digitalisierung gekommen. Und das ist, so glaube ich, eher das politische Versagen dann.
Ist das wirklich so?
Was denn?
Weißt du, wir sitzen ja auch gerade, du sitzt bei dir zu Hause, ich sitze bei mir zu Hause gerade. Wir sitzen nicht irgendwo im Studio oder sonst irgendwie. Wir sind jetzt gerade, wir gerade miteinander, es wird zwar nicht live ausgestrahlt, aber wir sind live zugeschaltet, wir können es miteinander unterhalten. Wenn ich sehe, was die letzten 3 Jahre im Bereich der Digitalisierung, da wird ja auch vieles immer schlecht geredet, aber was da passiert ist, was an hybriden Formaten entstanden ist, wie sich die Arbeitswelt verändert hat, die Kommunikation und. So, und da erzählt mir dann ausgerechnet jeder beim E-Rezept, ja, nee, das haben wir noch nicht so richtig auf die Kette gekriegt, sonst irgendwie die Leute machen nicht oder die Digitalisierung funktioniert nicht.
Ja,
das erinnert mich immer jetzt gerade an die Debatte, wenn es um die Ukraine und Panzerlieferung ist, ein weites Feld, aber ich will es kurz sagen, ja, da wird dann auch, du liest die Medien und denkst so, Mann, wir kümmern uns nicht. Also dieses Land kümmert sich nicht um die Ukraine und steht auf der falschen Seite. Und so. Wir sind tatsächlich der drittgrößte, nach, ich glaube, USA und Großbritannien, der drittgrößte Waffenlieferant in dieser Kriegssituation und damit auch Verteidigungssituation. Und zurück zum E-Rezept muss ich wirklich sagen, ich finde, es ist keine Digitalisierungsdebatte, sondern es ist eine Debatte, eine Gesundheitssystem-Debatte. Hier geht es um die Interessen von Ärzten, Apotheken, Versandapotheken, von der Politik, Bund, Ländern, keine Ahnung, Krankenkassen insbesondere. Und da habe ich das Gefühl, ja, die sind alle noch so in ihrer Bubble unterwegs und einige Beleidigte stehen am Rand, einige von den Krankenkassen und so, ja, gucken auf die Gematik und sagen, die lassen uns nicht richtig mitspielen oder so, wie wir das wollen. Also spielen wir jetzt auch nicht mehr, spielen wir auch nicht richtig mit, machen kein Tempo. Und am Ende.
Einige warten völlig verzweifelt darauf. Wir haben ja die Zahlen gesehen bei Doc Morris vergangene Woche, die 2 Millionen Kunden verloren haben im vergangenen Jahr. Also die werden
auch nicht von der nächsten Million E-Rezepte gerettet bei dem Thema.
Ja, ist die Frage, wie schnell die kommt. Aber man hört ja mittlerweile, dass sogar die Versandapotheken nichts mehr dagegen hätten, wenn es diese Lösung gäbe, die EGK-Lösung, gegen die ja ursprünglich klagen wollten, was ja jetzt so ein bisschen das, der neue Heilsbringer sein soll. Im Sommer
was ist
soll
denn es die EGK-Lösung? So
Alex,
die EGK-Lösung.
Vielleicht nochmal für mich und unsere Hörer. Genau, elektronische Gesundheitskarte war ja von irgendwann angedacht, dass das E-Rezept auch damit eingelöst werden kann. Hat natürlich den Vorteil, dass das für die Versicherten sich ein bisschen sicherer anfühlt. Wir haben ja gerade über die Ängste schon so ein bisschen, haben wir dir schon angerissen, die Leute vielleicht auch bei den Gesundheitsdaten besonders haben. Und dann hast du einen relativ einfachen Prozess, du ziehst die Karte in der Praxis durch, da wird das E-Rezept draufgeladen und du kannst es in der Apotheke dann wieder durchziehen und kriegst es, dann kann die Apotheke das damit abrufen. Die Angst der Versender war natürlich immer, dass das sie sehr abschneidet, weil die Leute kein Kartenlesegerät zu Hause haben, sondern dann eben die E-Rezepte doch alle in der Apotheke vor Ort landen. Und das Ganze wurde dann ja wiederum blockiert durch Bedenken des Bundesdatenschutzbeauftragten, der mit der Spezifikation der Gematik halt nicht einverstanden war. Das heißt, das wurde auch auf Eis gelegt und soll jetzt halt neuer und sicherer gemacht werden. Da ist immer noch so ein bisschen im Spiel, wird da eine PIN dann zu benötigt jedes Mal oder nicht. Also das ist das Verfahren, auf das jetzt alle warten. Wobei die Kassenärztliche Bundesvereinigung schon wieder gesagt hat, selbst wenn das dann im Sommer kommt, machen wir keinen flächendeckenden Rollout sofort, sondern wir halten uns schön an unsere Testregionen. Wir machen bis in den beiden 25% aller Rezepte eingelöst sind. Also das wird sich weiter hinziehen. Und
Alex,
deine Prognose, ich weiß nicht, was du damals live gesagt hattest, wann das E-Rezept kommt. Ich glaube
2032.
Ja, irgendwie so.
Ja. Das war jetzt aber schon eben so in dem Bereich 24. Mm. So und flächendeckend nicht vor 24.
Ja.
So, und ich glaube, dass wir werden das flächendeckend 25 oder 26 sehen. Und das heißt dann, dass 30% der Rezepte im E-Rezept unterwegs sind.
Außer morgen passiert der Big Bang. Also wir nehmen heute am 24. auf. Morgen am 25. sind die E-Rezept-Enthusiasten, Thomas hat sie gerade schon erwähnt, vorm BMG. Nicht in der Friedrichstraße, sondern an einer neuen Adresse in der Mauerstraße.
Das ist das Bundesministerium für Gesundheit.
Entschuldigung.
Wie schön, Mauerstraße.
Du hast
also schön eine Mauer.
Du hast
der Name in Berlin, kann man sich denken, woher der kommt.
Ja, du hast recht, ich muss mit deiner Abkürzung ein bisschen aufpassen. Also, das Bundesministerium für Gesundheit vor dem neuen Standort, wo, glaube ich, überhaupt noch gar nicht gearbeitet wird, groß, sondern die sind alle noch in der Friedrichstraße, egal. Jedenfalls davor wird dieser Barista-Wagen von den E-Rezept-Enthusiasten stehen und die werden dann die anderen dafür enthusiasmieren.
Und Barista heißt, es wird Kaffee gekocht.
Da wird Kaffee gekocht. Ich muss es aber auch nicht alles erklären hier, oder?
Nein.
Ja.
Mal 7%, mal 19%, je nachdem, wie hoch der Milchanteil ist. Aber
egal. Also wir hatten auf jeden Fall genug doppelte Espressi heute Morgen, wie ihr uns anhören könnt. Wo ich gerade Tom sehe, der trinkt aus einer sehr schönen Nummer so zum Wissen-Tasse. Die könnt ihr gewinnen. Bei uns bei Insta im Gewinnspiel einfach mal teilnehmen. Nee, beim Quiz. Tom, sag's nochmal richtig.
Ja, genau. Ich sag's nochmal richtig. Ja. Also es gibt ein Quiz bei Instagram und da könnt ihr mitmachen und da wird immer so ein bisschen ein Wort rausgeschnitten und da muss man erraten, welches das war. Es wird natürlich was angeboten. Aber also deswegen die nur mal so zum Wissen-Tasse gibt's jetzt auch zu gewinnen. Und also, was es aber auch zu gewinnen gibt oder kostenlos gibt, also es gibt Kaffee vor dem Bundesministerium für Gesundheit, gespendet, gesponsert von den E-Rezept-Enthusiasten, wer auch immer da alles dabei ist. Ich würde dann immer sagen, die üblichen Verdächtigen. Aber ich frage mich natürlich, da gehen wir auf Apothekentour demnächst, übrigens auch ab März dann in Berlin und dann deutschlandweit 12 Standorte. Aber wir haben dann auch immer in diesen großen Hallen, in denen wir unterwegs sind, damit wir die so vielen tausend Menschen auch unterbringen können. Was haben wir da auch? Wir haben auch immer so 2 Barista-Wägen oder heißen die dann auch Wagen?
Sogar 2.
Plural von Wagen. Oder wir haben sogar 2. Ja. Und das Allerbeste ist, das die einzige Funktion ist, dass man da Kaffee trinken kann. Und das mit dem E-Rezept, das machen wir dann in den Lounges, wo man dann irgendwie Fort- und Weiterbildung bekommt.
Ja.
Da reden wir dann wieder über das E-Rezept. Da gehört es nämlich hin. Aber der Kaffee.
Da laden wir auch gerne die Enthusiasten und alle anderen zu ein, uns da zu besuchen. Und dann reden wir da gerne.
Ich check das nicht mit so einem Kaffee. Warum machen die das? Ich verstehe auch nicht bei der. Also nur mal so zum Wissen. Ein Gedanke, den ich wirklich loswerden muss, ist die Gematik. Ist ja eigentlich in der Lage, wir haben eben vom Schulterschluss gesprochen und eigentlich ist die Gematik ja gegründet, um diese ganzen Interessengruppen unter einem Dach zu vereinen und die dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten, um dieses große Projekt an den Start zu bringen und sich eben nicht gegenseitig zu blockieren. Mhm. Und es erinnert mich ein bisschen an unsere Koalition gerade, ja, wo man dann nicht miteinander, sondern ein bisschen gegeneinander arbeitet und nicht in der Lage ist, das Ding auf die Kette zu kriegen. Also eigentlich ist diese Konstruktion dafür da, um diesen Schulterschluss zu machen, aber die kriegen es nicht auf die Kette und es ist irgendwie super schade und wirft natürlich auch ein fades Licht. Aber da kann man auch mit einem Kaffee wagen, so schön das ist da, ja, und so lecker der Kaffee schmecken wird. Das hat aber nichts mit dem E-Rezept zu tun. Ja, und es
kleine
ist auch,
Schritte
zum und warum Ziel. Die den vors BMG stellen und nicht vor jeder Arztpraxis in Deutschland, denen sagen, passt mal auf, so funktioniert das E-Rezept und jetzt kriegt ihr auch einen Kaffee dazu, wenn ihr das gemacht habt mit dem ersten E-Rezept.
Ja, ist halt ein bisschen aufwendiger,
muss man ihnen zugutehalten, es gibt so Aktionstage in Praxen, das haben die durchaus gemacht, wo sie
ja, aber das ist doch, haben, wenn du zum BMG gehst,
ja.
ich verstehe nicht, das ist, warum willst du die katholisch machen?
Mhm.
Ja, die wollen das, also das ist ja dem liegt ja irgendwie dieses Ding inne,
ja.
Als ob die das nicht wollten. Aber das ist auch voll anders. Zieh doch vor den Laden von der KBV.
Ja. Unterstellen wir mal ein bisschen, dass es ein PR-Gag auch ist, oder?
Ja, insbesondere ein Gag. Also Karneval ist ja demnächst um die Ecke. Vielleicht machen die dann auch irgendwie noch was.
BMG hat Hauptsitz in Bonn,
da wird noch
Karneval gefeiert.
Kamelle für die KBV oder so,
ja.
Keine Ahnung. So, aber Herr Müller, es gibt ja noch, ich meine, es geht ja beim E-Rezept auch um das Abrechnen. Was gibt es denn eigentlich Neues aus dem Hause Noventi?
Aus dem Hause Noventi, ja. Also zum einen läuft jetzt am Freitag die Frist ab, in der die Beschäftigten sozusagen sich entscheiden müssen, ob sie in die Transfergesellschaft wechseln wollen oder direkt ausschreiben in der höheren Abfindung. Ansonsten werden sie
Klageweg beschreiten.
Ja, wenn sie es nicht entscheiden, werden sie im Februar betriebsbedingt gekündigt. Insofern ist das ja eine halbe Entscheidung.
Ach, schön, oder? Wenn man so Alternativen hat.
Herrlich, genau. Spannend ist, das werden wir berichtet haben, wenn ihr diesen Podcast hört. Also tatsächlich so, dass die beiden früheren Vorstände, der CEO Dr. Sommer und sein Finanzvorstand Castro, die ja im September gegangen wurden, also fristlos entlassen wurden, also nichts von wegen goldener Handschlag und Abfindung und so, sondern einfach rausgeschmissen. Und so las sich ja auch ein bisschen die Kommunikation von Noventi zu der Personalie. Und da sieht es so aus, als könnte man sich da dann vor Gericht wiedersehen. Also sowohl zum einen natürlich wegen der fristlosen Kündigung, gegen die kann man immer klagen, aber zum anderen eben auch das, was hinter so einer fristlosen Kündigung steht, beziehungsweise eigentlich davor, ist nämlich die Vermutung einer Pflichtverletzung, sonst machst du das ja nicht. Und das heißt, da beginnt jetzt, glaube ich, das große Aufräumen. Man könnte auch schmutzige Wäsche waschen sagen oder wie auch immer. Aber dass da jetzt Ruhe einkehrt an der Front, ist, glaube ich, so schnell nicht zu befürchten.
Ich habe mich ja immer, wir haben das ja auch gesagt, und ich kann mich gut daran erinnern, dass mir mehrere Leute geschrieben haben, das soll ich doch nicht machen, ich soll doch das mit der Staatsanwaltschaft nicht schreiben und mit der BaFin oder nicht sagen oder sonst irgendwie. Und ich finde, das ist aber ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn es so eine drastische Misswirtschaft gibt, am Ende zum Schaden der EigentümerInnen, zum Schaden der KundInnen, zum Schaden der MitarbeiterInnen, da muss man sich doch fragen, und ohne das zu fokussieren auf diese zwei handelnden Personen, sondern wirklich auch Aufsichtsrat, Beirat, Eigentümerschaft, wer auch immer da versagt hat. Und da muss man auch natürlich prüfen, gab es da Verschwendung? Gab es da falschen Mitteleinsatz? Ja, gab es da irgendwelche Arten von Korruption. So, wenn es sie nicht gab, alles gut. Aber dass das untersucht werden muss, ist für mich also selbstverständlich.
Mhm.
Das muss so sein. Weil ansonsten läuft alles schief in diesem System. Und dieser Schaden für alle Beteiligten wäre einfach viel zu groß. Deswegen glaube ich, dass Noventi da gut beraten ist und insbesondere die Eigentümer da alles auszuschöpfen.
Weil, weißt du, du sagst gerade, da läuft jetzt eine Frist ab. Das heißt, die zukünftig ehemaligen Mitarbeitenden müssen sich entscheiden für das geringere Übel womöglich, in jedem Fall für ein Übel. Und dann stelle ich mir so vor, dass es ansonsten keine Konsequenzen gibt. Weißt du? So, und dann noch eins, und dann habe ich noch, kannst du mal kurz, ich habe eine Nachricht bei euch gelesen, da bin ich fast vom Hocker gefallen. Da hat so eine von diesen Superkanzleien mit Sitz in, wahrscheinlich in Frankfurt am Main oder so, wo die Tagessätze noch ein bisschen höher sind als sonst wo in der Republik, ohnehin schon, die hat dann mitgeteilt und sich gefeiert dafür, dass sie die Noventi beraten hätte oder die APO-Bank oder sonst irgendwen davon, dabei, dass dieser Konsortialkredit dann doch noch zur Verfügung gestellt worden ist und so. Und in dem Zuge habe ich dann gelesen, wer sonst noch alles wen da beraten hat. Und man fragt sich, wie viele Millionen das wohl gekostet hat, diesen Popanz da aufzubauen. Und wie schwierig es tatsächlich gewesen ist, wie schlecht die Zahlen gewesen sein müssen, dass so viele Leute daran beteiligt haben, um das irgendwie so hinzubiegen und in Verträge zu packen, dass die Noventi noch irgendwie finanziert wird.
Ja, das geht mir tatsächlich auch immer so, dass ich da immer zusammenzucke. Das ist ja jetzt kein ganz Noventi-spezifisches Problem. Das ist eher so ein Grundproblem, dass diese Sanierung, gerade bei so einem großen Laden, die ist natürlich aufwendig. Ne? Also auch dieses mit dem Konsortialkredit, was ja das Kernstück dieser Sanierung war, ich bin da kein Fachmann drin, aber von allem, was ich dazu gehört habe, ist das jetzt auch nicht mal eben an einem Nachmittag auf dem Bierdeckel gemacht. Insofern, ja, ich glaube schon, dass das Aufwand bedeutet, dass
wenn wir Friedrich Merz gefragt hätten,
der hätte es gemacht.
Der hätte das hingekriegt.
Ja, da wäre Noventi allerdings
auch wirklich schon pleite. Der wäre da hingeflogen noch. Der wäre da hingeflogen. Der hat gesagt, das mache ich. Kriege ich hin.
Oh Gott. Null Problem. Jetzt haben wir über Friedrich Merz geredet, aber nicht über Jens S. Das ist auch
Jens Spahn.
Ja, okay, danke.
Jens Spahn.
Also.
Jens Spahn. Nee, der Jens Spahn hätte das auch hingekriegt. Der hat das mit der Pandemie ganz am Anfang gut gemacht. Danach nicht mehr, wie wir jetzt wissen. Und auch am Anfang nicht gut, wie wir jetzt auch wissen. Aber nochmal ganz kurz zu Noventi und zum,
also. Ja, vielleicht auch ganz kurz zu diesem Unternehmen, was diese ganzen Beratungsfirmen, die da drin sind. Ich kann schon verstehen, dass das die Apotheken, die da Kunde sind und die jetzt auch wieder die Gebühren erhöht kriegen, dass die das schon richtig abnervt, wenn die sowas lesen. Wie gesagt, wir können uns das, glaube ich, nicht direkt formal jetzt irgendwie, oder wir können uns nicht zumuten zu sagen, dass, oder zutrauen zu sagen, dass das viel zu teuer ist oder so. Ich weiß nicht, was die da ausgeben. Es wird,
weißt du, was mich abnervt ist, wenn solche Kanzleien dann noch auf die Idee kommen, also die diesen Mangel an Etikette haben, während Hunderte entlassen werden.
So eine Jubel-PM dazu machen. Ja.
So eine Jubel-Pressemitteilung zu machen, so nach dem Motto, yes, wir haben einen geilen Auftrag, wir haben uns die Kassen gefüllt und wir haben was Gutes für die Noventi und das deutsche Apothekensystem gemacht. Da muss ich wirklich sagen, nee, ja,
ist geil. Schlechtes Timing, macht's einfach und
ja, aber ansonsten an alle unsere Anwälte, die sich um uns kümmern, wenn wir verklagen werden, so, ihr seid die Besten, ihr seid auch relativ preiswert im Vergleich wahrscheinlich zu denen, hoffentlich. Und wenn nicht, müssen wir nachverhandeln.
Ja, ne? Wir brauchen euch jetzt zum Glück auch nicht so.
Erhöht uns nicht meistens. Die Konditionen, wir haben nichts mehr.
Ja.
Nein. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir zum Schluss, oder?
Herrlich, ja.
So, mir habet nichts und mir gebet nichts.
Gehen wir genauso.
Hätte die Noventi früher auch mal lieber gesagt. Ne?
Vielen Dank fürs Dabeisein. Besucht uns auf der Apothekentour, besucht uns hier in Berlin. Wir haben an jeder Straßenecke einen Barista-Wagen für euch stehen und sind immer für euch, auch unter @nomoto zum Wissen.
Ich trinke meinen Kaffee übrigens sehr, sehr gerne mit einem Schluck Hafermilch, der heute komischerweise ein bisschen nach Schweinestall riecht. Ich weiß nicht genau, was da schiefgelaufen ist, aber so soll das manchmal sein. Gut ist, wenn der Stall ausgemistet wird. Wir haben genug gemistet für heute. In diesem Sinne, macht es gut zusammen, kommentieren, liken, teilen, wie auch immer. Und ansonsten kann man uns auch schreiben an post@nurmalsozumwissen.de. Ich wünsche allenthalben einen schönen Resttag.
Ebenso. Schön. Danke, ciao.
Ich finde, heute waren wir außergewöhnlich gut, oder?
Vielleicht ein bisschen auf Koffein, aber ansonsten gut.